Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 1. Juni und das hier sind heute unsere Themen. Datenschützer starten Beschwerdewelle wegen Cookie-Banner. Corona treibt das kontaktlose Zahlen voran. Apple-Chef Tim Cook wehrt sich gegen die Vorwürfe der Monopolstellung. Der Coinbase-CEO möchte die Wahrheit dezentralisieren. Und WhatsApp knickt ein im Streit um die neuen Nutzungsbedingungen. Bei uns zu Gast heute ist Otto Birnbaum von Revent im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Wir haben gesprochen einmal über ein Thema im arabischen Raum. Dort hat Partech, das ist das Unternehmen, für das Otto zuvor gearbeitet hat, ein spannendes Investment getätigt. Und wir haben über eine Finanzierungsrunde hierzulande gesprochen, wo Lakestar investiert hat unter der Beteiligung von 468 Capital und auch der Beteiligung von den Heilemann-Brüdern. Und es ist ein Nachhaltigkeitsthema, von daher ziemlich spannend, sollte man sich mal angucken. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Das Unternehmen Planet 49 veranstaltete kostenlose Online-Gewinnspiele. Sein Geld verdiente das Unternehmen über Werbung. Wer die Webseite besuchte, fand ein Kästchen vor, in dem das Häkchen bereits gesetzt war. Damit willigte der Nutzer in das Setzen von Cookies ein. Cookies sind Textdateien, die der Anbieter einer Website auf dem Computer des Nutzers speichert. Besucht der Nutzer die Seite erneut, wird er durch den Cookie wiedererkannt, das Surfen wird ihm erleichtert. Die Seitenbetreiber erlangen darüber aber auch Informationen über das Nutzungsverhalten und können so personalisierte Werbung schalten.
Datenschützer starten Beschwerdewelle gegen Cookie-Banner. Das Team rund um den österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems startet eine organisierte Beschwerdewelle aufgrund möglicherweise rechtswidriger Cookie-Zustimmungsabfragen. Am gestrigen Montag verschickte sein Verein rund 560 Beschwerdeschreiben an Unternehmen in Europa und in den USA. Zeitgleich kündigte er an, dass weitere bis zu 10.000 Beschwerdeschreiben folgen könnten. Aus seiner Sicht ist eine, Zitat, ganze Industrie entstanden an Beratern und Designern, die verrückte Klicklabyrinthe entwickelt, um vollkommen unrealistische Zustimmungsraten zu generieren. Menschen mit Tricks zum Zustimmen zu verführen, sei jedoch ein klarer Verstoß gegen die Prinzipien der Europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Sein Verein NYOB hat eine Software entwickelt, die verschiedene Arten von rechtswidrigen Cookie-Bannern erkennen und daraufhin automatisierte Beschwerden erstellt. Nun sollen die 10.000 der meistbesuchten Seiten in Europa analysiert werden.
Self-driving cars, smart cities, fully connected homes, robots. This is the future. And it will be powered by 5G.
Dresden wird Forschungszentrum für 5G und 6G-Technologie von Vodafone. Wie Vodafone verkündet, soll in Dresden das globale Kompetenzzentrum für 5G und 6G-Forschung entstehen. Hierfür plane der Mobilfunkanbieter, 200 Arbeitsplätze zu schaffen. Dresden wurde infolge eines internationalen Wettbewerbs ausgewählt, bei dem sich europäische Städte bewerben konnten. Am neuen Innovationsstandort soll zusätzlich unter anderem in den Bereichen Smart Mobility und Smart Chemistry geforscht werden.
Einkaufen in Corona-Zeiten. Da gilt es auch beim Bezahlen, so wenig Kontakt wie möglich mit Kassierer und mit Geld, das die Hände wechselt. Der Anteil des bargeldlosen Bezahlens ist in diesem Supermarkt in Ingelheim um 30% auf 80% gestiegen.
Ja, für die Mitarbeiter als gewissen Schutz und für die Kunden natürlich auch, dass sie halt mit EC-Karte bzw. mit Girokarte bezahlen können oder Kreditkarte. Und für uns ist auch ein Handlingsvorteil. Ja.
Corona treibt kontaktloses Bezahlen an. Die Pandemie scheint einen großen Einfluss auf die Bezahlweise in lokalen Geschäften zu haben. Wie eine repräsentative Befragung zeigt, haben von Februar bis April diesen Jahres 9 von 10 Personen kontaktlos bezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg somit der Wert von 79% auf 85%. 6 der 10 befragten Personen planen zudem auch weiterhin per Karte, Smartphone oder Smartwatch im Geschäft zu bezahlen. Die Umfrage wurde im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt, dessen Hauptvertreter Dr. Bernhard Rohleder die Studie als Zeichen dafür sieht, dass auch in Zukunft kontaktloses Bezahlen absoluter Standard bleiben werde. EU prüft Wettbewerbsverstöße durch Facebooks Marketplace.
Keep an eye on it.
Das Facebook-Kleinanzeigenportal ist ins Visier der EU-Kommission gerückt. Unter anderem geht es um den Verdacht der Selbstbegünstigung. Vor dem Hintergrund der Marktmacht Facebook soll untersucht werden, inwiefern sich das Kleinanzeigenangebot seit dessen Einführung auf das Geschäft der Konkurrenz ausgewirkt hat. Auf dem in Facebook integrierten Portal können Verbraucher gebrauchte Sachen verkaufen und erwerben. Laut einer Bitkom-Studie bieten 22% der Online-Verkäufer ihre gebrauchten Waren auf Facebook an. Laut des vom Handelsblatt befragten Kartellrechtsexperten Thomas Höppner sei jedoch weiterhin unklar, welchen Vorwurf man dem Konzern am Ende machen könnte. Apple-Chef wehrt sich gegen Vorwürfe zur Monopolstellung. Bekanntlich wirft der Fortnite-Spieleentwickler Epic Games dem Tech-Konzern Apple vor, seine Marktmacht im App Store auszunutzen. Vor Gericht hat Apple-Chef Tim Cook nun die Vorwürfe zurückgewiesen, sein Unternehmen betreibe mit dem App Store ein illegales Monopol. Aus Cooks Sicht sei die strenge Kontrolle für Smartphone-Anwendungen seitens Apple notwendig, um das Angebot für Kunden übersichtlich zu halten und deren Daten zu schützen. Auch beim Beharren auf Apple Pay als alleiniges Zahlungsmittel gehe es seinem Konzern nicht um Profit, sondern ebenfalls um Nutzerfreundlichkeit. Wir stellen den Nutzer immer ins Zentrum von allem, das wir tun, so Cook während der Anhörung. Es hat nichts mit Geld zu tun. Apple plant mehr Apple Stores rund um die Welt. Während Apple-CEO Tim Cook wegen Epic vor Gericht steht, kündigt Apples Managerin für die Retail-Aktivitäten, Deirdre O'Brien, gegenüber der Funke Mediengruppe an, dass das Unternehmen plane, weitere Apple-Retail-Stores rund um die Welt zu eröffnen. Auch wenn der Trend beim Shopping klar in Richtung Online-Kauf geht, werde Apple seine physische Präsenz weiter ausbauen. Apple betreibt derzeit 511 Apple-Retail-Stores und bereitet derzeit die Eröffnung seines 2. Stores in Berlin vor. Coinbase-CEO will die Wahrheit dezentralisieren. In einem Blogpost mit dem Titel Announcing Coinbase Fact Check – Decentralizing Truth in the Age of Misinformation, auf Deutsch in etwa Dezentralisierte Wahrheit im Zeitalter der Fehlinformation, hat der erfolgreiche Coinbase-CEO Brian Armstrong seine Beobachtungen zu Falschaussagen in medialen Kanälen veröffentlicht. Aus seiner Sicht bräuchten Unternehmen eigene Medienabteilungen, um den durch die Presse und in sozialen Medien verbreiteten Falschinformationen etwas entgegenzusetzen. Denn leider grassierten viele Falschinformationen, verbreitet sowohl durch Medien, durch Personen des öffentlichen Interesses, als auch durch soziale Medien. Die beste Methode, diesen zu begegnen, sei es daher, wenn Unternehmen selbst zum News-Outlet würden und Artikel nach einem Faktcheck samt kryptografischer Signatur auf die Blockchain legen würden. So könne man perspektivisch mittels Dezentralisierung der Wahrheit zur Bekämpfung von Falschinformationen beitragen.
Die neuen WhatsApp-Nutzungsbedingungen hatten Anfang des Jahres für viel Aufregung gesorgt und einige sind zu anderen Messenger-Apps gewechselt. Seitdem ist WhatsApp bemüht, die Bedenken der Nutzer zu beseitigen und hat die Frist zur Zustimmung der neuen Bedingungen auf den 15. Mai verschoben. Ein neuer Banner direkt auf der Startseite soll jetzt eine bessere Erklärung zu den Änderungen der Nutzungsbedingungen liefern und die Nutzer zum Zustimmen bewegen. Wenn du auf den Banner tippst, kannst du dir eine Zusammenfassung der Änderungen anschauen. Wie bereits in unserem Video, das ändert sich bei WhatsApp in 2021, welches wir hier oben in der Infokarte nochmal verlinken, erklärt haben, ändert sich nichts bei deinen Chats mit Freunden und Familie. Es geht bei den neuen Nutzungsbedingungen nur darum, mehr Möglichkeiten beim Chatten mit Unternehmen zu ermöglichen. Business-Accounts bekommen dann mehr Tools, um besser mit Kunden über WhatsApp kommunizieren zu können.
WhatsApp rudert im Streit um neue Nutzungsbedingungen zurück. Nach Verkündung der neuen Nutzungsbedingungen musste sich der Messenger-Dienst WhatsApp harsche Kritik gefallen lassen. Im Raum stand die Befürchtung, das Unternehmen könne die für Marketingzwecke erfassten Daten aus den Chatverläufen an den Mutterkonzern Facebook weitergeben. Wer den neuen Bestimmungen vom 15. Mai nicht zustimmen wollte, sollte ursprünglich mit Einschränkungen bei der Nutzung der App rechnen. Jetzt heißt es in einer Erklärung von Seiten des Unternehmens, dass auch diejenigen, die das Update noch nicht akzeptiert haben, den Messenger weiterhin uneingeschränkt nutzen können. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 1. Juni. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ich freue mich sehr, Otto Birnbaum ist wieder bei uns. Hallo Otto.
Hallo Jan.
Ja, toll, dass du wieder da bist. Und wir haben gerade schon gesagt, es geht heute um ein Thema deiner beruflichen Vergangenheit, die dich damit quasi einholt. Aber bevor wir damit loslegen, wir wollen über ein ganz cooles, ja, ich glaube fast ein Thema sprechen, was auch zu euch passen würde, ne?
Absolut. Und zwar gerne zu CleanHub, die als Aufgabe haben, das Meer von der Plastikverschmutzung zu befreien. Und insoweit sind sie absolut im Revent Scope und wir haben auch mit dem Team gesprochen und fanden das Team und deren Mission auch sehr stark.
Ein super spannendes Thema, finde ich auch. Erzähl doch vielleicht mal kurz aus deiner Sicht, was die machen.
Sehr gerne. Also CleanHub hat als Aufgabe, das Meer von Plastikverschmutzung zu befreien. Und sie gehen über große Brands und bieten ihnen an, an ihre Kunden weiterzureichen, eine Art Offsetting von Plastik. Das heißt, jedes Plastik, was sozusagen neu in Umlauf kommt, über das Packaging, über das Produkt selber, wird von CleanHub für die Brand aus dem Meer, bevor es ins Meer kommt, rausgeholt.
Nee, ist also super spannend erstmal. Ich überlege gerade, wie das ist dann perspektivisch, ob man in dem Bereich auch Offsetting haben will, ob das quasi nur eine Zwischenlösung ist oder ob das quasi auch dauerhaft funktioniert oder ob man einfach nur sagt, Offsetting quasi so lange, bis man irgendwie Plastikkompensate gefunden hat.
Ja, absolut. Also da gibt es unterschiedlichste Herangehensweise aktuell. Es gibt sowohl Plastikalternativen, die sich sozusagen selber recyceln oder die eben sich selber, die selber abbaubar sind. Da gibt es wiederum Ansichten, die sagen, selbst abbaubares Plastik, ist das nicht eine Kapitulation von unserem eigenen Recycling-System? Ja, wenn wir sozusagen nur noch abbaubare Dinge verwenden, ob wir dann nicht selber sozusagen kapitulieren. Die anderen Alternativen sind einfach einen effizienteren Recycling- und Upcycling-Prozess zu haben. Das sind so Themen. Und natürlich alternative Materialien, die man vielleicht gar nicht Plastik braucht, sondern wirklich ganz andere Materialien.
Was wir jetzt, glaube ich, noch nicht besprochen haben, ist die Teilnehmer an der Runde. Die fand ich jetzt sehr bemerkenswert, muss ich sagen.
Ja, absolut. Das ist Lakestar, der bei CleanHub einsteigen soll. Die haben vorher schon ein Investment von 468 bekommen, den Fund um Alexander Kudlich herum. Und ich würde mal darauf schließen, das sind, glaube ich, zwei Themen, die die Investorengruppen hier stark finden. Das ist einfach ein super Team um Bosse Rothe herum. Und es ist einfach ein Thema und ein Problem, was wir in den nächsten Jahren angehen müssen. Ja, jeder, der mit einem Boot übers Meer gefahren ist, hat es gesehen, was da für wahnsinnige Teppiche von Plastik sind und dass das so nicht weitergehen kann. Die Lösung ist sozusagen noch vielleicht nicht die Endlösung zum Plastikproblem, weil es ein bisschen so symptomatisch auch ist, aber auf jeden Fall begrüßen wir es sehr, dass so ein starkes Team sich mit diesem Thema beschäftigt.
Und 468 oder 468, dass die da so früh reingegangen sind, ist irgendwie nachvollziehbar, weil die machen ja, glaube ich, nur Seed und Pre-Seed sogar. Aber bei Lakestar habe ich mich gewundert, dass die bei einer 3-Millionen-Runde dabei sind.
Ja, aber ich habe Lakestar schon öfters in Seed-Runden gesehen.
Ach so, tatsächlich, ja? Okay, ich habe die nur immer so in späteren Geschichten wahrgenommen irgendwie.
Ja, in ihrer Kommunikation sind sie dann mit oft vorsichtig, aber sind durchaus auch im Seed-Bereich aktiv.
Und mit dabei auch Pirate Impact, das sind die Heilemann-Brüder, ja, die ja irgendwie neben, also der Ferry macht ja verstärkt dieses ganze Thema Leaders for Climate Action. Und der Fabian ist ja, glaube ich, noch bei Early Bird, aber die machen relativ viel auch parallel eben noch mit ihrem eigenen Fonds, ne?
Absolut. Also das ist das Pirate Impact Capital ist meines Erachtens wirklich deren eigenes Family Money und die haben einen ganz klaren Impact-Fokus. Und wir haben mit denen auch bei Revent schon mehrfach co-investiert. Zum Beispiel bei Tomorrow Bank sind wir co-investiert und sehen die und begrüßen die total im Ökosystem, weil sie da ja genauso wie wir an die Kraft von Technologie, Unternehmertum und Kapital glauben.
Genau, jetzt haben wir ein paar Mal die Brücke zu euch geschlagen. Nutzt doch vielleicht die Gelegenheit, mal ganz kurz, um euch nochmal vorzustellen.
Sehr gerne. Nochmal zwei Sätze zu uns. Wir Revent Capital, wir sind Early Stage Venture Capital Firm und unsere These ist, dass die erfolgreichsten Firmen der Zukunft wichtige gesellschaftliche Probleme lösen und Umweltprobleme lösen. Das heißt, wir suchen vor allem nach Technologien im Klimabereich, im Foodbereich, im Healthcare-Bereich und im Education-Bereich.
Genau, das ist jetzt vielleicht die gute Brücke zu deinem vorherigen Arbeitgeber. Der ist ein bisschen anders aufgestellt, aber trotzdem auch spannende Themen, ne?
Absolut. Mein vorheriger Arbeitgeber war Partech Partners. Die haben mit ihrem Afrika-Fonds investiert in Almentor und haben eine 6,5 Millionen Dollar Series B-Runde angeführt. Was Almentor ist, eine Art Masterclass für den arabischen Bereich und zwar Videos im alltäglichen Learning, im Healthcare-Bereich, im Career-Bereich, im Weiterbildungsbereich, Videos, eine Videoplattform, die den Leuten sozusagen hilft, sich weiterzubilden in gewissen Themen. Die haben mittlerweile über 1 Million registrierter Endnutzer und haben über 2 Millionen Learning Experiences ausgestrahlt und sind ganz klar in dem arabischen Bereich. Das heißt, alle Videos sind auf Arabisch mit verschiedenen Akzenten etc. abgebildet.
Ich kann das natürlich jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie groß dieser Markt ist. Ich meine, da gibt es, mehrere 100 Millionen Menschen, von daher wahrscheinlich tendenziell ein großer Markt. Aber was mich total gewundert hat, die haben jetzt ihre dritte Runde, also eine Series B ist das abgeschlossen. Die Seed-Runde war 3,5 Millionen, die A-Runde waren 4,5 und jetzt haben sie 6,5 Millionen. Das ist doch sehr, sehr ungewöhnlich, oder?
Ja, man darf nicht vergessen, so das arabische, afrikanische Ökosystem ist noch nicht überall sozusagen so, wo wir im Valley oder in Europa oder in Asien sind. Also der Kontinent ist schon noch ein bisschen früher im Tech-Ökosystem-Bereich. Das heißt, ich würde mal sagen, auch so bei uns vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren war eine B-Runde auch mal 6,5 Millionen. Das ist jetzt so in den letzten Jahren stark inflationiert worden und viel eher so, wie es in Amerika vor 10 Jahren schon war. Das würde ich jetzt nicht überbewerten, dass das noch für unsere Verhältnisse relativ niedrigere Zahlen sind. Und man muss dazu auch sagen, man kommt mit 6,5 Millionen in Afrika auch weiter als im Valley oder in Europa.
Genau, ich meine jetzt auch gar nicht die absoluten Zahlen, sondern eher den Sprung der einzelnen Runden, also 3,5, 4,5 und 6,5 Millionen. Das klingt so, als hätten die ja so den Skalierungseffekt noch nicht gefunden. Ne? Also als wären die quasi, also ich meine, wir kennen jetzt die Bewertungen nicht, aber es klingt so ein bisschen wie auf der Stelle treten, ne?
Ja, aber also wenn man sich die Zeitraum anschaut, das 3,5 2016 und dann 2 Jahre später, 2018 oder 2019, 4,5 und jetzt, das passt von den Zeiträumen schon so. Und ich würde auch die Betitelung Series A, Series B, Seed-Runde, im Endeffekt ist das ja eigentlich nichts anderes als eine Aufzählung, wann welche Finanzierungsrunde stattfindet.
Ja, also, ne?
Ja, man hat dann immer so eine Erwartung, eigentlich ist es Series B, so jetzt machen wir internationalen Rollout und dafür raisen jetzt 50 Millionen. Das ist bei manchen Firmen so, aber bei manchen ist es einfach die dritte Finanzierungsrunde und deswegen heißt es Series B und es geht jetzt eigentlich darum, erstmal den nationalen Rollout zu machen. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, wir bei Revent reden eigentlich gerne über Product-Market-Fit-Runden und Skalierungsrunden und dann sozusagen internationale Skalierungsrunden.
Ja, ist vielleicht auch der sagen wir mal, praktikablere Stempel hinterher, ne? Weil er irgendwie so ein bisschen erwartungsfreier ist. Ich fand hier irgendwie spannend, dass da, also außer Partech kenne ich da auch keinen der beteiligten Investoren, muss ich sagen. Also es ist so ein völlig neuer Markt, muss ich sagen. Wie kam denn Partech damals auf diesen ganzen Großraum, sage ich mal?
Ja, also bei Partech die haben einen dedizierten Fonds aufgesetzt, der nur Firmen in Afrika anschaut. Das Partech Afrika Fund. Das ist ein dediziertes Team, das ist der ehemalige Head of Google Afrika, der als General Partner zu Partech Afrika Fonds gekommen ist und und ein ehemaliger Unternehmer, der sein Unternehmen in Afrika groß gemacht hat. Und die sitzen in Dakar als Hauptsitz und schauen sich von da aus überall Firmen im afrikanischen Raum an. Und der Fonds hat hier in Almentor investiert. Die sitzen wiederum in Dubai, aber eben sehr stark auf den auf die arabischen Nahosten Region. Und dadurch, dass das wiederum dann in Afrika reingeht und rangrenzt, hat sich das Patrick Afrika angeschaut.
Ich muss mir da, glaube ich, Patrick Afrika oder insgesamt diesen Markt mal ein bisschen genauer angucken, um mal zu verstehen, welche Themen da irgendwie insgesamt durch die Decke gehen. Weil, also wie gesagt, das jetzt hier kann ich nicht richtig greifen, aber vielleicht gibt es ja so ein paar Parallelen oder vielleicht auch ein paar Aha-Momente, wo man sagt, wow, da sind die entweder vorne dran oder haben vielleicht für weiß nicht, ähnliche Probleme wie bei uns eine innovativere Lösung gefunden oder sowas. Weil man guckt da selten hin, muss ich sagen. Ja, ich kenne den Markt zu wenig.
Und ich glaube, das Spannende ist, also wie gesagt, das ist jetzt mehr so der arabische Raum, aber gehört sozusagen in diesen Afrika-Bereich bei Partec dazu, ist das insgesamt, kann man schon sagen, die haben eigentlich das Computerzeitalter ein bisschen übersprungen. Die wenigsten haben Laptops und Desktop-Computer und sind eigentlich gleich auf Mobile gesprungen. Aber dafür haben alle ein Mobile-Phone. Das heißt, da gibt es einfach eine riesen Chance für Banken, für Schulen, für die ganze Infrastruktur, die erst bei uns so ein bisschen erstmal ins Web gekommen ist, sondern eigentlich gleich auf Mobile zu bringen.
Cool, Otto. Also zwei schöne Themen, muss ich sagen. Haben wir jetzt sehr kompakt durchgearbeitet, aber ja, weiß nicht, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nein, ich glaube, da wurde alles gesagt.
Cool. Du, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann sage ich bis in zwei Wochen, ne?
Ich freue mich, Jan.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, und das war's schon für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Ich sage nochmal vielen Dank an Otto, auch vielen Dank an Anna, vielen Dank an alle Beteiligten, an euch fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.